Gut, liebe Geschwister, der Endspurt kommt. Wir haben ja gestern schon in das Buch Ruth hineingeschaut und nur zur Wiederholung. Wir haben gesehen, im ersten Kapitel, da kommt das Wort Umkehr oft vor. 12-mal kommt es vor. Und deswegen haben wir das erste Kapitel mit der Überschrift belegt, Stationen der Umkehr. Und dann im nächsten Kapitel, da ging es um das Auflesen. Ehren gesucht und Gunst gefunden. Und wir haben gesehen, wie Gott alle Erwartungen übertroffen hat. Naomi und Ruth, die haben einfach auf eine Handvoll Ehren jeden Tag gehofft. Und Gott schenkt viel mehr, indem er Lebensbalken zusammenfügt, indem er es schenkt, dass die Ruth genau auf das Feld des Boas kommt und dort ihn trifft. Und dann das dritte Kapitel, da ging es um die Suche nach Ruhe. Und da haben wir gelesen, wie Naomi die Ruth dahin schickt, um mit dem Boas bekannt zu werden und sich seinem Schutz anzubefehlen. Und heute Morgen kommen wir zum letzten Kapitel, das Kapitel 4. Und das habe ich mit der Überschrift Erlöst versehen. Wir lesen dieses Kapitel. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich daselbst niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von welchem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm, setz dich hierher, du so und so. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hier. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naemi, die aus dem Gefilde Moab zurückgekommen ist, bietet das Stück Feldpfeil, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich, dir den Vorschlag zu machen, willst du es lösen, so kaufe es, vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sag mir's, dass ich es wisse, denn es ist niemand, der es lösen kann, als du und ich nach dir. Er sprach, ich will es lösen. Boas sprach, an welchem Tag du das Feld von der Hand Naomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Verkauf die ganze Sache also gültig zu machen. Es zog einer seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas, kauf du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naemis Hand alles erkauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu nehme ich mir Ruth zur Frau, die Moabiterin, Machlons Frau, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit des Verstorbenen Name nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Dessen seid ihr heute Zeugen. Da sprach alles Volk, das im Tore stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Erwirb Vermögen in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar, dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Also nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing, und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde genannt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und wurde seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren, und sie hießen ihn Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters David. Und dies ist der Stammbaum des Perez. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahasson, Nahasson zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Jetzt sind wir am Ende dieses wirklich wunderschönen Buches angelangt. Und ich hoffe, ihr habt gestern einfach auch wirklich so viel Freude an dem Buch bekommen dürfen, wie ich sie habe bekommen dürfen, als ich mich da ein bisschen hineingearbeitet habe. So viele wunderschöne Dinge sind da beschrieben und so viele edle Aspekte der Charaktere, die hier beschrieben werden. Und da wundert es uns nicht, dass jetzt das letzte Kapitel, dass es da um Erlösung geht. 14 Mal erscheint hier das Wort lösen und 3-mal das Wort bezeugen. Ich habe sie hier mit Farben markiert, sodass es uns auch ein bisschen in die Augen springt. Und das ist nicht zufällig, dass von Erlösung die Rede ist. Und es ist nicht zufällig, ja, es ist sogar fast zwangsläufig, dass auch von Zeugen die Rede ist. Denn es geht um eine Lösung, welche öffentlich bezeugt und anerkannt ist. Also nichts gemauschelt, nichts im Verborgenen, sondern höchstmögliche Transparenz. Dieses Kapitel wollen wir uns in 4 Abschnitten anschauen. Zunächst die Verse 1 bis 8, die Erlösung bewirkt. Dann die Verse 9 bis 12, die Erlösung bezeugt. Die Verse 13 bis 17, die Frucht der Erlösung. Und dann die Verse 18 bis 22, der wahre Erlöser angekündigt. Denn am Ende dieses Buches, da wird mit einmal ein weiter Horizont geöffnet. Es wird nämlich ein Stammbaum dort gezeigt, eigentlich nur angefangen. Er geht bis David, aber dann in Matthäus 1 wird er fortgesetzt. Und da geht er bis zu dem Erlöser. Und der Sohn, der geboren wird, heißt Obed, Ebed, der Knecht, Jesaja 53. Das ist Christus. Wir merken, Gott schreibt hier Heilsgeschichte in einem Buch, welches zunächst auf den ersten Blick nur von Familiensorgen handelt. Von verwitweten Frauen, die eigentlich keine Zukunft mehr haben. Und Gott kümmert sich auf so eine liebe Art und Weise mit ihnen und gleichzeitig schreibt er Heilsgeschichte und schafft Erlösung, nicht nur für Naomi und für Ruth, sondern schafft Erlösung für die ganze Menschheit. Und das ist gewaltig. Und das erinnert uns an das Ende vom ersten Kapitel. Erinnert euch das letzte Wort des ersten Kapitels. Wer weiß noch, wie das letzte Wort des ersten Kapitels heißt? Es ist sehr schulisch, ich bin mir dessen bewusst. Ernte. Das letzte Wort des ersten Kapitels heißt Ernte. Und da haben wir schon gemerkt, mit dem letzten Wort, da wird der Horizont weit aufgerissen. Und genau dasselbe passiert am Ende des 4. Kapitels, am Ende des ganzen Buches mit diesem Stammbaum, der bis zu David geht. Aber wir wissen alle, und dann geht es weiter. David ist nur eine Zwischenstation. Zunächst die Verse 1 bis 8, die Erlösung bewirkt. Boas geht zum Tor hinauf. Und er setzt sich dort nieder und erwartet, dass dieser Verwandte, dieser Löser, vorbeigeht und er dort mit ihm reden kann. Warum setzt er sich in das Tor? Heute gibt es nicht mehr die Tore. Wir haben auch nur noch selten Stadtmauern. Früher war eine Stadtmauer, die hat die ganze städtische Gesellschaft eingeschlossen. Innerhalb der Mauern hat sich das ganze gesellschaftliche Leben abgespielt. Und dann die Tore oder das Tor, da sind alle wenigstens einmal am Tag durchgegangen. Da konnte man die Menschen am besten abfangen. Und es war in der Regel so wie auf diesem Bild, das ist hier die Ruinen von Bethsaida. Da ist dann oft dann so in der Seite eine Ausbuchtung gewesen mit Sitzbänken. Und da hat sich dann der Stadtrat versammelt. Und dort sind die wichtigen Gespräche geführt worden, dort sind Entscheidungen getroffen worden. Und der Boas, der geht jetzt genau dorthin, wartet, den Löser ab, der als Erster das Recht und die Pflicht hat, Naomi und Ruth zu versorgen, und sammelt die Ältesten. In Amos 5,15, da lesen wir: Hasst das Böse und liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Also da, wo die Versammlungen geschehen, wo Entscheidungen getroffen werden, dort soll alles nach Recht zugehen. Nichts im Hinterkämmerchen, nichts gemauschelt, keine stillen Absprachen, selbst wenn sie zum Guten wären, sondern alles soll so sein, dass jeder, der vorbeigeht, einfach stehen bleiben kann und mal so ein bisschen reinhorchen kann und merkt, okay, hier ist alles koscher. Hier wird alles dem Gesetz entsprechend, dem Recht entsprechend gemacht. Und in 5. Mose heißt es, du sollst dir Richter und Amtleute einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir unter deinen Stämmen geben wird, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Wir merken also, es geht dem Boas darum, hier wirklich viel Transparenz zu schaffen, damit die ganze Sache nicht anfechtbar ist. Und dann kommt dieser Löser vorbei und es ist interessant, wie der hier beschrieben wird, nämlich Herr so und so. Wir kennen den Namen dieses guten Mannes nicht. Dem Autor des Buches Ruth ist der Name dieses Mannes nicht wichtig. Er möchte uns nicht mit einem zusätzlichen Namen ablenken. Und deswegen erwähnt er ihn nur als so und so. Wir kennen jetzt den weiteren Verlauf der Geschichte. Und wir wissen, dass dieser Mann bereit ist, das Feld zu kaufen, aber er ist nicht bereit, Ruth zur Frau zu nehmen. Die Verpflichtung ist ihm zu hoch. Da hat er den Eindruck, da kommt er an seine Grenzen. Und deswegen sind die Belange von Ruth für ihn jetzt nicht mehr so wichtig, als dass er sich da hinein investieren würde. Und dass dieser Mann jetzt einfach Herr so und so, heute würde ich sagen Herr XY, genannt wird, das zeigt uns hier etwas, nämlich wer die Belange seiner Nächsten nicht wahrnehmen will, der wird darüber selbst belanglos. Für wen die Belange seiner Nächsten keine Bedeutung haben, der verliert selbst darüber seine Bedeutung. Und deswegen diese ganz komische Benennung hier, so und so. Und dann ruft Boas 10 Männer zusammen. Ich habe mal geschaut, wo die Zahl 10 überall in der Bibel vorkommt, habe einige Stellen da rausgesucht. Zunächst einmal der grundlegende Ausdruck von Gottes Heiligkeit im Alltagsleben, das sind die 10 Gebote. 10 Männer sind nötig, um eine Synagoge zu installieren. Die Zahl 10 ist die kleinste Menge, welche einen Obersten erfordert, wo das Volk aufgeteilt wurde, dass man es besser regieren konnte. Jeweils über 10 wurde ein Oberst eingesetzt. Jesus spricht in seinen Gleichnissen von 10 Jungfrauen und von 10 Talenten. Den Jüngern wird im tausendjährigen Reich Gewalt über 10 Städte versprochen. Der Gemeinde in Smyrna werden 10 Tage Bedrängnis angekündigt. Und in den Visionen Daniels und der Offenbarung wird ein Tier mit 10 Hörnern angekündigt. 10, das ist die Vollendung der ersten und kleinsten Dezime. Also die erste überschaubare Einheit, die wird abgeschlossen und zusammengefasst eigentlich in der 10. In Prediger 7, Vers 19, da lesen wir, die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Also 10 scheint die kleinste zu organisierende und zu verwaltende Größe zu sein. Und deswegen hatte Bethlehem auch eben 10 Menschen im Stadtrat gehabt. Und wir merken, wie angesehen der Boas gewesen sein muss, dass er die Autorität hat, mal soeben die Stadtältesten zusammenzurufen und mit ihnen Dinge zu besprechen, und sie sind alle gekommen. Und nun wird das Lösergesetz in Erwähnung gebracht. Nämlich geht es darum, das Feld muss im Familienbesitz bleiben. Das ist das Löserecht. Naomi muss das Feld ihres verstorbenen Mannes Elimelech verkaufen, um überleben zu können. Sie ist zurückgekommen, sie hat nichts gehabt, aber da gab es offensichtlich noch Besitz ihres Mannes, ihres verstorbenen Mannes Elimelech. Und um irgendwie über die Runden zu kommen, da verkauft sie das, aber das soll nicht an irgendjemanden verkauft werden, nicht an den Meistbietenden, nicht an irgendwelche Immobilienspekulanten, sondern das Feld soll im Besitz der Familie, der Großfamilie, des Clans bleiben. Das war alttestamentliches Gesetz gewesen. Und deswegen muss es ein Blutsverwandter sein, der dieses Feld kauft. Es muss ein Goel sein, ein Erlöser. Und vor Boas gibt es einen, der mit Naomi und Ruth noch näher verwandt ist, der jetzt dieses Feld eigentlich kaufen könnte. Und deswegen bekommt er hier auch den Vorzug. Boas kann sich nicht vordrängeln. Ihr erinnert euch, in Kapitel 3 hat er zu Ruth gesagt, Ruth, da gibt es jemand, der ist vor mir dran. Wenn er das kauft, wenn er dich zur Frau nimmt, gut, dann hat Gott das so geführt. Aber wenn nicht, ich verspreche dir, dann werde ich mich einsetzen. Ich lasse dich nicht hängen. Ich lasse dich nicht im Stich. Und zunächst scheint es, als ob dieser Verwandte jetzt auch seine Verpflichtung erfüllen will und das Feld kaufen will. Aber nach dem Erbgesetz gehörte das Feld ja dem Elimelech, dem Mann von Naomi. Aber Elimelech war gestorben. Und damit gehört das Feld jetzt nicht der Naomi, sondern es gehört zunächst einmal den Söhnen. Es wird immer an den männlichen Nachfolger weitergegeben. Aber die Söhne sind gestorben. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich drei Besitzer dieses Feldes, die drei Witwen. Aber Orpa ist ja in Moab geblieben, die fällt aus. Deswegen gibt es jetzt zwei Besitzer dieses Feldes. Die Naomi und die Ruth. Und für die Ruth, jetzt kommt noch das nächste Gesetz dazu, da kommt jetzt das Gesetz der Schwagerehe hinzu. Ruth muss jetzt geheiratet werden, damit ein Nachkomme, ein männlicher Nachkomme gezeugt wird, der dann den Namen ihres Mannes Machlon trägt, sodass diese Familie nicht in Vergessenheit gerät. Und wir merken, da wo es nur um Immobilien ging, da hat der nächste Verwandte gesagt, gut, das mache ich. Aber jetzt, wo noch die Verpflichtung dazu kommt, die Ruth zu heiraten und dann dem Namen von Machlons den Besitz zu erhalten, da tritt er jetzt zurück und möchte Ruth nicht heiraten. Das ist ihm zu viel der Verpflichtungen. Der Blutsverwandte weigert sich. Er kann nicht ein Feld kaufen, welches dann nach einigen Jahren in den Besitz von Ruths Sohn übergeht. Denn das Feld würde ihm nicht immer gehören. Sobald der Sohn von Ruth, der gezeugt würde, alt genug ist, um das Feld in Besitz zu nehmen, dann gehört es ihm. Das heißt, das ist eine Situation, in der man keinen Gewinn machen kann. Egal wie du es drehst, du investierst für einen anderen. Und das ist der Knackpunkt. Investieren und dann wenigstens nichts verlieren, aber sogar mit der Hoffnung, was dazu zu gewinnen, davon lebt diese Welt. Davon lebt unser ganzes Wirtschaftssystem. Aber investieren in dem Wissen, dass du für jemand anders investierst, dass du selbst nichts davon hast, dass du nur eine Zeit lang Verwalter von etwas bist, was hinterher jemand anderem gehört, da kommen viele an ihre Schmerzgrenze. Und auch dieser nahe Verwandte ist da an seine Schmerzgrenze gekommen. Zum Teil können wir es verstehen, denn das Feld kostet so viel wie die Erträge bis zum nächsten Jubeljahr. Und wenn das jetzt auch viele Jahre sind, dann ist das Feld recht teuer. Aber die Frage ist jetzt nicht so sehr, wie teuer ist das Feld, sondern die Frage ist eher, bin ich bereit, eine Investition zu machen für jemand anders? bin ich bereit, meinen Besitz, meine Kräfte und alles zu investieren da rein, dass es jemand anderem besser geht. Und das wiederum ist die Grundlage der Gemeinde Jesu Christi. Was tun wir denn? Wir evangelisieren. Wir investieren unsere Kraft, unsere Gelder. Ach du, vielen Dank. Jetzt darf ich heiser werden. Ich habe sogar zwei Gläser hier stehen. Vielen Dank. Die Gemeinde Jesu investiert sich nicht in sich selbst, in andere. Der Herr Jesus Christus hat sich investiert, nicht in sein eigenes Wohlergehen, in andere. Das ist die Grundlage von Gottes Reich, das ist das Grundprinzip von Gottes Reich, sich investieren in andere, mit anderen Worten Opfer. Und das ist diametral dem Grundprinzip dieser Welt entgegengesetzt. Und in dieser Spannung, in der dieser Löser jetzt steht, stehen wir alle, weil wir haben ja noch unsere alte Natur. Da kommen wir auch schnell an unsere Grenze. Und da müssen wir uns wirklich ganz bewusst entscheiden, für wen lebe ich? Wo hinein investiere ich mich? Wem gehört mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, mein Bankkonto? Wem gehört meine Gesundheit? Wem gehören meine Gaben, meine Fähigkeiten? Ist das alles mein? Nein. Wir sind Verwalter. Nicht mehr. Und an dem Punkt, da kam der nächste Verwandte nicht weiter. Da ist er stecken geblieben. Und konnte einfach nicht weiterkommen. Boas ist ledig, Boas ist reich. Aber das ist nicht der Grund, sondern Boas hat ein Herz, welches für andere schlägt. Das haben wir ja schon so deutlich gesehen, mit welcher Fürsorge er für Ruth da ist, als er auf seinem Feld ist, in Kapitel 2. Wie er seine Knechte anleitet, ihnen sagt, lasst die Ruth auch bei euch mit essen, wie er selbst der Ruth dann Körner reicht, sie bedient, wie er sagt, zieht Ähren raus, sodass sie es nicht sieht, lasst sie auf den Boden fallen, sodass sie auflesen kann, ohne beschämt zu werden. Wir haben so viel Schönes in seiner Seele entdeckt. Das ist der Grund, warum er sagt, gut, für die Ruth möchte ich mich investieren. Ich möchte für sie und auch für die Naomi da sein. Und dann haben wir das zweite Mal eine Gewohnheit, die uns ungewohnt ist. Die erste Gewohnheit war, wie man mitteilt, dass man den Schutz einer Ehe sucht. Ein Brauch, der in Kapitel 3 beschrieben wurde, den wir heute nicht nachvollziehen können. Heutzutage macht man das anders. Aber damals ist man eben hingegangen, so wie die Naomi das der Ruth gesagt hat, hat sich zu Füßen gelegt und hat gesagt, breite deine Flügel über mich aus. So hat man zu verstehen gegeben, ich suche den Schutz einer Ehe. Das war der erste Brauch, mit dem wir konfrontiert wurden, der uns im 21. Jahrhundert recht unverständlich ist, aber wir haben es ein wenig hineingedacht. Und jetzt der zweite Brauch, und da wird uns jetzt ausdrücklich gesagt, so hat man es eben früher in Israel getan. Daran merken wir auch, das Buch Ruth wurde eine geraume Zeit geschrieben, nachdem das alles passiert ist, sodass diese Gewohnheit selbst in Israel schon ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Und man deswegen sagen musste den Lesern, so hat man es früher bei uns gemacht. Nämlich, dass man die Schuhe ausgezogen hat. Warum hat man das gemacht? Wenn man sich manche Stellen anschaut im Alten Testament, exemplarisch habe ich zwei herausgenommen, 5. Mose 11, 24. Jeder Ort, auf welchen eure Fußsohle treten wird, wird euer sein. Von der Wüste und dem Libanon und vom Strom, dem Strom Euphrat, bis an das hintere Meer wird eure Grenze sein. Oder Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Wahrscheinlich tauschte man das Schuhwerk aus, weil Land in Besitz genommen wurde, indem man darauf trat mit dem Fuß. Jeder Ort, darauf euer Fuß tritt, gehört euch. Und wenn man die Schuhe auszieht, damit sagt man, Ich habe nicht vor, meinen Schuh irgendwo draufzusetzen. Ich trete von sämtlichen Besitzrechten, von sämtlichen möglichen Besitzrechten zurück. Und deswegen zog man den Schuh aus. Und dann kommt jetzt eben die Schwagerpflict noch mit ins Spiel. 5. Mose 25 wird uns die beschrieben. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, das ist der Machlon, so soll sein die Frau des Verstorbenen, das ist Ruth, nicht auswärts eines fremden Mannes werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und sprechen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden, also überreden. Und besteht er darauf und spricht, ich habe keine Lust, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuße ausziehen und ihm ins Angesicht speien und soll antworten und sprechen, also soll dem Manne getan werden, der das Haus seines Bruders nicht bauen will und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßigen heißen. Nun, so weit ist es hier nicht gekommen. Es wurde ihm nicht ins Gesicht gespuckt, weil ein Stück weit war er ja bereit zu helfen. Aber dann hat er den Eindruck gehabt, er kommt an seine Grenzen. Aber er hat nicht von Anfang an die Türen dicht gemacht. Und er erinnert uns an die Orpa. Orpa ist ja die erste Meile mit Ruth gegangen. Für die zweite Meile hat die Kraft nicht gelangt. Aber immerhin die erste Meile. Und das, was wir der Orpa zugute halten und loben von ihr erwähnen, das dürfen wir hier vielleicht auch von dem näheren Blutsverwandten sagen. Er war ja immerhin bereit, das Feld zu kaufen. Aber dann, wo es an die Schwagerehe geht, da versiegen ihm die Kräfte. Und dieses, er war immerhin bereit, das hat ihm wahrscheinlich die Spucke erspart. Aber immerhin. Es gibt manches, was wir erkennen, auch in Geschwistern, auch in Menschen um uns herum, wo wir merken, wenigstens war es die erste Meile. Wir hätten vielleicht die zweite Meile uns gewünscht. Wir hätten die zweite Meile erwartet. Aber bevor wir jetzt einfach alles verurteilen, dann lasst uns auf die erste Meile schauen. Und nicht so hart zu Gericht gehen mit ihm. Weil, wer weiß, ob wir in Zukunft immer die Kraft haben, die zweite Meile zu gehen. Oder ob wir nicht auch irgendwann mal nach der ersten Meile sagen müssen, mir geht die Buße aus, ich kann nicht weiter. Und wahrscheinlich können wir uns auch erinnern an manche Begebenheiten in unserem Leben, wo die Kraft gelangt hat für die erste Meile und nicht für die zweite. Deswegen wollen wir mit Orpa und auch mit dem näheren Verwandten jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Wenn die Bibel ihm die Spucke erspart, dann wollen wir ihm unsere Kritik ersparen. Dann kommen wir zu den nächsten Versen, die Verse 9 bis 12, die Erlösung bezeugt. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naemis Hand alles erkauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu nehme ich mir Ruth zur Frau, die Moabiterin, Machlons Frau, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit des Verstorbenen Name nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Dessen seid ihr heute Zeugen. Da sprach alles Volk, das im Tore stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Erwirb Vermögen in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Ihr merkt, wie wichtig es hier dem Boas ist, dass Zeugen dabei sind. Er ruft Zeugen herbei, er sagt ihnen, ihr seid jetzt Zeugen geworden und sie bestätigen das nochmal, ja, wir sind Zeugen geworden. Es gibt Gesellschaften, da wird nicht alles verschriftlicht. Bei uns wird alles verschriftlicht. Das merken wir ja daran im Internet, wenn wir eine Seite besuchen und wo man dann immer anklicken muss, dass man mit den AGB einverstanden ist. So lästig, kaum jemand liest sich die 3 Seiten der Geschäftsbestimmung durch, macht mal schnell seinen Klick, weil man ja woanders hin will. Wir sind eine sehr verschriftlichte Gesellschaft. In Israel war auch eine Gesellschaft, die verschriftlichte, aber nicht so viel wie wir. Da zählte das Wort noch viel mehr als bei uns. Das Wort zählt in unserer Gesellschaft ja eigentlich fast nichts mehr. Das merken wir, wenn wir die Zeit während des Wahlkampfes mit der Zeit nach dem Wahlkampf vergleichen. Daran kann man den Wert des Wortes in unserer Gesellschaft bemessen. Aber im persönlichen Leben kann man das auch manchmal feststellen. Deswegen Zeugen, die dabei sind. Und ich habe mal geschaut, 564 Mal spricht die Bibel von Zeugen. Und das ist schon mal eine wichtige Feststellung. Da merken wir, wie viel Wert die Bibel darauf legt, dass Dinge transparent sind, dass Dinge nachvollziehbar sind, dass Dinge nicht anfechtbar sind. Denn wir haben es ja mit ewigen, mit geistlichen Dingen zu tun. Und damit ist nicht zu spaßen. Deswegen habt ihr alle eure Bibel dabei. Deswegen, wenn man einen Vers nennt, hört man so ein angenehmes Rauschen in eurer Gemeinde. Das zeigt davon, dass alles bezeugt, das zeugt davon, dass alles bezeugt sein muss. Wie wichtig Gott das ist und wie wichtig es auch uns ist. Die Bibel ist kein obskures Buch mit irgendwelchen Behauptungen, sondern ein bezeugtes Buch mit Angaben über bezeugte Inhalte. Und was schade ist, ist, dass selbst unsere evangelikale Christenheit sich immer weiter von dort wegbewegt. Und dass persönliche Eindrücke, persönliche Empfindungen oder persönliche vermeintlich geistgeleitete Offenbarungen und Prophezeiungen immer mehr an Wert gewinnen. Und wir merken, hier ist eine grundsätzliche Verschiebung weg vom Bezeugten, vom Nachvollziehbaren, vom Überprüfbaren hin zum Obskuren, dem man sich einfach ausliefern muss, ohne das überprüfen zu können. Die Bibel, die lehrt uns was anderes. Die Bibel lehrt uns, im Reich Gottes muss alles transparent und nachvollziehbar sein. In 2. Korinther 4, Vers 12 heißt es, wir haben uns von allen beschämenden Heimlichkeiten losgesagt. Wir arbeiten weder mit Tricks, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern lehren die Wahrheit ganz offen. Dadurch, durch diese Transparenz, empfehlen wir uns vor den Augen Gottes, dem Gewissensurteil aller Menschen. Dass Dinge bezeugbar sind, dadurch empfehlen wir uns vor Menschen und vor Gott. Und diese maximale Transparenz, diese maximale Zeugenschaft, die finden wir in der Bibel, da wo es um Immobiliengeschäfte geht. Wie jetzt hier eben in dem Fall, im Buch Ruth, aber auch schon 1. Mose 23, als Abraham die Höhle kauft von den Hethitern. Das Feld, mein Herr, höre doch mich, das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deinen Toten, sagt der Hethiter. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm das Geld dar, das er gesagt hatte, das zuhörten die Kinder Hets. Also Abraham hat dafür gesorgt, dass die anderen das jetzt alle mitkriegen, was er tut. 400 Lot Silber, das im Kauf gang und gäbe war. Also ward Ephrons Acker, darin die Zwiefacher Höhle ist, Mamre gegenüber, Abraham zum eigenen Gut bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, dass die Kinder Het zusahen und alle, die zu seiner Stadt Tor aus- und eingingen. Wir merken, Abraham hat sich hier auch in das Tor der Stadt begeben, wie Boas, und hat geschaut, dass möglichst viele Leute das mitkriegen, was hier getan wird. Transparenz beim Immobilienerwerb. Und dann haben wir eine Stelle in Jeremia 32, als er eine Immobilie erwirbt und das dann in einem Brief fixieren soll. Das war eine prophetische Handlung. Und da heißt es in Jeremia 32, und Jeremia sprach, Es ist des Herrn Wort geschehen zu mir und spricht, siehe, Hanameel, der Sohn Salums, seines Oheims, kommt zu dir und wird sagen, kaufe du meinen Acker zu Anatot, denn du hast das nächste Freundrecht dazu, dass du ihn kaufen sollst. Also kam Hanameel, meines Oheims Sohn, wie der Herr gesagt hatte, zu mir in den Hof des Gefängnisses und sprach zu mir, kauf doch meinen Acker zu Anatot, der im Land Benjamin liegt, denn du hast Erbrecht dazu und du bist der Nächste, kauf du ihn. Da merkte ich, dass es des Herrn Wort wäre, und kaufte den Acker von Hanameel, meines Oheims Sohn, zu Anatot, und wog ihn das Geld da, 17 Silberlinge. Und ich schrieb einen Brief und versiegelte ihn und nahm Zeugen dazu und wog das Geld da auf einer Waage und nahm zu mir den versiegelten Kaufbrief nach Recht und Gewohnheit und eine offene Abschrift und gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Maaseas, in Gegenwart Hanameels, meines Vetters, und der Zeugen, die im Kaufbrief geschrieben standen, und aller Juden, die im Hofe des Gefängnisses saßen, und befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, nimm diese Briefe, den versiegelten Kaufbrief samt dieser offenen Abschrift, und lege sie in ein irdenes Gefäß, dass sie lange bleiben mögen. Wir merken, das ist eigentlich furchtbar umständlich. Jeremia hätte doch sagen können, das ist genau, was Gott mir gesagt hat. Und weil Gott mir das gesagt hat, deswegen ist es genug. Tut er nicht. Er macht alles ganz transparent, nachvollziehbar. Er macht eine Kopie des Kaufvertrages. Er lässt Zeugen unterschreiben. Der eine Brief, der wird dann ein irdenes Gefäß gegeben. Es wird archiviert. Heute hat man da Banksafes dazu. Also alles tut er, damit alles transparent ist. Ein Brief oder zwei Briefe werden geschrieben, ein Siegel wird verwendet, Zeugen sind da, es wird eine Waage verwendet, um den Kaufpreis genau nachvollziehbar zu machen, die Briefkopie, alles wird archiviert. Das zeigt uns, wie sehr die Bibel Wert darauf legt, dass alles transparent ist. Und dasselbe gilt auch für den Eheschluss. Malachi 2,4. Darum, dass der Herr zwischen dir und der Frau deiner Jugend Zeuge war, die du verachtest, so sie doch deine Gesellin und eine Frau deines Bundes ist. Die Ehe ist ein Ehebund, der vor Zeugen geschlossen wird. Deswegen, in Gottes Augen ist eine Ehe geschlossen auf dem Standesamt, nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde, da bekommt man den Segen dazu. Da hat man die Gemeinde, die öffentlich sagt, und wir möchten euch eine Hilfe sein, durch Gebete, durch Ratschläge, durch Gemeinschaft, sodass eure Ehe funktioniert und zu Gottes Ehre gelebt werden kann. Aber geschlossen wird die Ehe da, wo Zeugen dabei sind, wo das schriftlich fixiert wird, wo das archiviert wird, weil es ein Bund ist. Wir merken, das zieht sich durch die Bibel. Dinge müssen transparent sein, Dinge müssen nachvollziehbar sein und Dinge werden nicht auf einer rein emotionalen Ebene gehandhabt. Das wäre zu wenig, denn Emotionen, die ändern sich. Davon zeugt unsere Scheidungsrate in unserer Gesellschaft. Aber ein Vertrag? Und das zieht sich auch durch alles. Im Neuen Testament wird uns das bestätigt im ersten Johannesbrief. Wie stellt denn Johannes das Evangelium vor? Er schreibt, dass da von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was mit unseren Augen, was wir uns ganz genau angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist ja recht umständlich, wie er hier schreibt, genauso wie in Jeremia 23 eben die Stelle. Es ist ja sehr umständlich. Und das alles nur, damit Menschen Gemeinschaft haben mit Gott. Aber wisst ihr, Gemeinschaft mit Gott ist so ein kostbares und fragiles Gut, dass man es nicht irgendwelchen Eindrücken und Emotionen überlassen darf, sondern das muss abgesichert sein. Und deswegen drückt sich Johannes hier so umständlich aus, Und er ruft seine Ohren, seine Augen, seine Tastsinne zum Zeugen, um zu sagen, ihr könnt euch auf das verlassen, was wir euch sagen. Und darauf kann man wirklich Gemeinschaft mit Gott bauen, auf unser Zeugnis. Hörbarkeit, Sichtbarkeit, Einsehbarkeit, das alles trägt zur Glaubwürdigkeit bei. Und dann heißt es, alles Volk, das im Tore war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Jahwe mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, welche beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Und von dem Samen, den Jahwe dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Perez, welchen Tamar dem Juda geboren hat. Also an diese Bestätigung schließt sich jetzt der Segenswunsch der Anwesenden. Und sie greifen in die Geschichte zurück für diesen Segensspruch. Und es ist interessant, wen sie hier erwähnen, nämlich Rahel und Lea und die Tamar wird hier erwähnt. Rahel und Lea, die beiden Ehefrauen, und durch die wurde das Haus Israel gebaut. Und wir erinnern uns, Rahel und Lea, so einmütig, wie sie hier genannt werden, so einmütig haben sie nicht miteinander gelebt. Da hat es auch eine Menge Streit zwischen den beiden gegeben. Lea hatte 6, Rahel nur 2 Söhne. Und für wie viele Probleme hat das gesorgt? Und wie erbittert waren die Kämpfe zwischen ihnen gewesen? Wie versuchte eine die andere zu übertrumpfen? Und wie viel Leid ist dadurch geschehen? Und jetzt im Rückblick merkt man, war ja eigentlich alles umsonst. Es geht nicht darum, wer im Reich Gottes erfolgreicher ist und wer weniger erfolgreich ist. Es geht im Reich Gottes nicht darum, wer mehr Menschen zu Jesus geführt hat und wer weniger Menschen zu Jesus geführt hat, sondern es geht darum, wer hat mitgebaut. Wer ist treu? Wer hat sich eingesetzt? Nicht die Ergebnisse sind das Wichtige, sondern die Herzenshaltung, die Treue. Als Rahel und Lea lebten, haben sie das noch nicht verstanden. Deswegen die erbitterten Auseinandersetzungen. Jetzt im Rückblick, da werden die Dinge alle zurechtgerückt. Und da geht es nur darum, habe ich mitgebaut? Wisst ihr, das ist so eine wichtige Lektion für uns. Wie oft wandern neidische Blicke in unseren Gemeinden von links nach rechts, von einem Bruder zum anderen, von einer Schwester zur anderen, und man ist neidisch aufeinander oder man versucht, sich irgendwie in den Vordergrund zu bringen und wir meinen, unser geistliches Leben messbar machen zu müssen, damit wir auf der Skala möglichst weit nach oben kommen. Und wie viele Probleme sind dadurch in unseren Gemeinden? Es ist alles für die Katz. Alles umsonst. So schaut Gott nicht auf unser Leben, sondern Gott schaut, hast du mitgebaut? Und der eine hat viele Möglichkeiten mitzubauen. Der andere, da sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkter. Man kann von einer Mutter, die viele Kinder, oder von Eltern, die viele Kinder erziehen, nicht dasselbe erwarten wie von einem ledigen jungen Mann. Der kann ganz anders zur Verfügung stehen. Aber das ist nicht sein Verdienst, sondern es geht nur darum, baue ich mit am Reich Gottes. Und in der Retrospektive jetzt, da werden Lea und Rahel in einem Atemzug genannt, weil sie in Gottes Augen gleich sind, weil sie mitgebaut haben an Gottes Reich. Und dann, und das finde ich sehr schön, wird die Tamar wieder genannt. Wir haben ja schon 2-mal Tamar benannt. Und wir haben gesehen, die arme Frau, wozu hat sie sich herabgelassen, um zu dem zu kommen, was ihr eigentlich zustand. Und so bitter wie das Ganze war, aber auch sie ist im Stammbaum Jesu Christi. Und das ist ganz was Tröstliches. In 1. Mose 38, da wird dann geschrieben, wie der Perez geboren wird. Und als einer ihrer Söhne, 2 hat sie damals geboren. Und darauf beziehen sich hier die Segenswünsche in Ruth 4,12, dein Haus werde wie das Haus des Perez, welchen Tamar dem Juda geboren hat. Und wie sieht dann das Haus des Perez aus? Darüber gibt uns die Bibel Auskunft. 1. Chroniker Kapitel 2, da ist so ein Geschlechtsregister und da wird das genauer bezeugt. Und Tamar, seine, also Judas Schwiegertochter, gebar ihm Peretz und Serach. Alle Söhne Judas waren 5, die Söhne des Peretz waren Hezron und Hamul. Und dann etwas später, und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte Söhne mit Asuba, seiner Frau, und mit Jerioth. Und diese sind ihre Söhne, Jescha und Shobab und Ardon, und Asuba starb, und Kaleb nahm sich Ephrat und sie gebar ihm Hua. Die Nachkommen von der Tamar aus dieser Inzestbeziehung nach einigen Generationen sind Kaleb und Hua. Was hat Gott Schönes hervorkommen lassen nach einem ganz, ganz schlechten Start? Mancher Start, der schlecht ist, muss nicht schlecht enden, sondern Gott kann daraus was Schönes machen. Und das hat er hier bei der Tamar getan. Die beiden Kaleb und Hur, die sind nicht im Stammbaum Jesu. Der Stammbaum Jesu geht auch durch Tamar, aber dann über eine andere Linie weiter. Kaleb und Hur sind in einer Nebenlinie. Aber es sind wichtige Menschen. Die leben nämlich zur Zeit von Mose und von Aaron. Und sie werden erwähnt, Kaleb als einer, der Gott treu geblieben ist, als die anderen alle untreu gewesen sind. Mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen ist und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihn werde ich in das Land bringen, in welches er gekommen ist, und sein Same soll es besitzen. Das Haus des Peretz, Nachkommen von Tamar. Und Hur ist uns auch ein Begriff, der die Hände des Mose gehalten hat, als Mose betete für sein Volk. Und wir merken, wie Gott Kostbares entstehen lassen kann, wo wir gar nichts Kostbares erwarten. John Wesley und Charles Wesley. Nur diese beiden als ein Beispiel. Ihr Vater, der Priester war, der hat sich so hoffnungslos in die Politik verstrickt. Übrigens eine Warnung an uns, dass wir uns da sehr, sehr zurückhalten sollten. Und gerade in den letzten Jahren hat sich die Gemeinde Jesu da ziemlich verrannt. Darin, dass sie meinte, politische Diagnosen treffen zu können und Positionen zur Rechten oder zur Linken treffen zu müssen. Der Vater von Charles und John Wesley ist nicht sehr bedeutungsvoll gewesen. Er hat sich verstrickt in Nebensächlichkeiten. Aber die Mutter, Susanna, die hat erkannt, worauf es ankommt. Und er hat ihre Söhne in der Furcht Gottes erzogen. Und was ist Schönes dabei herausgekommen? Wie hat Gott sein Volk geprägt? Durch diese beiden Brüder. Und noch viele, viele andere Beispiele. Und vielleicht bist du so ein Beispiel. Kommst aus unglücklichen Familienverhältnissen, wo es drunter und drüber gegangen ist. Wo man nichts vom Herrn wusste, vielleicht nichts wissen wollte. Wo du aufgewachsen bist und ständig Vater und Mutter hast streiten hören, irgendwann waren sie auseinander. Wo man sich denkt, was kann denn daraus noch Gutes werden? Und heute sitzt du hier und Gott gebraucht dich. Du bist ein Werkzeug in Gottes Händen. Der Start war schlecht. Aber was ist Schönes daraus geworden? Tamar, was hat Gott Schönes daraus gemacht? Das ist sowas von ermutigend. Und dann werden auch noch Bethlehem und Ephrata erwähnt. Ephrata war eben eine Frau, die dann in den Stammbau reingekommen ist. Und das erinnert uns an Micha 5, Vers 2. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist, so wie die Tamar klein ist, unbedeutend unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Es ist gewaltig, was Gott aus diesem unseligen Anfang gemacht hat. Daraus hat er den Messias kommen lassen. Ich bin so froh, dass Gott kein Perfektionist ist. Dann hätte er sich nicht sein Volk geschaffen. Dann hätte er sich ein paar Engel zusammengetrommelt und hätte gesagt, kommt aus euch, mache ich ein Volk. das schaut besser aus, aber nicht aus Menschen. Gott ist kein Perfektionist, sondern Gott kann heilen. Gott kann das, wo man gar nichts erwartet, gesund machen und daraus was Schönes machen. Sonst wären wir doch nicht sein Volk. Sonst würden wir nicht hier sitzen, sonst gäbe es nicht eure Gemeinde, sonst gäbe es nicht meine Gemeinde in Eisenstadt. Das alles zeugt davon, dass Gott ein Meister darin ist, Scherben zusammenzukleben und daraus was Wunderschönes zu machen, seine Gemeinde. Dann der dritte Abschnitt in diesem Artikel, in diesem Kapitel, Entschuldigung, Verse 13 bis 17, die Frucht der Erlösung. Also nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde genannt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und wurde seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naomi ist ein Sohn geboren und sie hieß ihn Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und wir sehen die Frucht der Erlösung. Und die Frucht der Erlösung ist eben nicht nur, dass jetzt ein Stammbaum, ein wunderschöner Stammbaum gebaut wird, aus dem irgendwann der Messias kommt, sondern jetzt hat es schon ganz konkrete Früchte. Und jetzt schauen wir wieder in das Alltagsleben hinein. Die eine Frucht, Ruth, darf Ehefrau werden. Sie war verwitwet. Wer einmal Ehefrau oder Ehemann war und verwitwet ist, der weiß, welche Lücke da ist, die durch nichts gefüllt werden kann. Auch der Herr füllt diese Lücke nicht. Und der Herr ersetzt nicht einen fehlenden Ehemann oder eine fehlende Ehefrau. Wisst ihr, das ist ein mystisches Denken, was wir vor allen Dingen im Mittelalter hatten, dass das Braut-Christi-Denken, wo Nonnen sagten, Christus ist mein Bräutigam. Und damit versuchten sie, ein emotionales Vakuum zu füllen, was in ihrem Leben da war. Das war aber reine Mystik. Diese Lehre, die bleibt. Und wer nicht die Gabe der Ehelosigkeit empfangen hat, aber ehelos ist, der hat dieses Loch in seinem Leben und das füllt der Herr nicht aus. Es bleibt. Hier hat er es jetzt erfüllt, indem Ruth jetzt wieder heiraten darf, indem sie wieder Ehefrau sein darf. Manch einer würde gern heiraten und findet keine Partnerin oder sie findet keinen Partner. Und dann gilt es, ja zu sagen, dass Gott dein Leben mit einer Lücke gelassen hat und darauf zu vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge und alle Lücken zum Besten dienen. Gott füllt nicht alle Lücken. Gott nimmt nicht jeden Schmerz. Aber er befähigt, damit umzugehen und auf den Herrn zu schauen. Hier bei der Ruth, da hat jetzt Gott diesen Schmerz genommen. Und sie darf Ehefrau sein. Sie darf in den Ehehafen, wie wir das gern bildlich ausdrücken, einfahren. Es war ja schon Kapitel 1, ausgedrückt worden von Naomi, als sie sagte, Jahwe gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Jetzt darf Ruth Ruhe finden. Denn Gott hatte gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und wenn ein Mensch alleine ist, ohne die Gabe zu haben, dann fehlt etwas Gutes in seinem Leben, was der Herr nicht kompensiert, aber wo der Herr die Kraft schenkt, damit umzugehen. Es gibt auch andere Dinge, die uns fehlen. Ich denke an eine Schwester, die unsere Kurse in der Mongolei übersetzt hat, die Sarah, die auch im Rollstuhl sitzt, seitdem sie 19 Jahre alt ist, und die mir in ihrem Zeugnis gesagt hat, sie hat am Anfang gebetet, dass Gott sie heil macht, und irgendwann hat sie erkannt, wenn sie im Rollstuhl sitzt, kann sie trotzdem so viel Gutes für den Herrn tun, und sie kann so viel Erfüllung haben, Dann hat sie sich gedacht, ich bete jetzt einfach nicht mehr dafür, dass ich heil werde. Sie hat sich arrangiert mit der Lücke, mit dem Defizit in ihrem Leben. Aber Ruth wird nicht nur Ehefrau, Ruth darf eine Mutter werden. Deine Frau sei wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Haus, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Ja, mit Kindern kann man auch seine Scherereien haben. Ist ja nicht alles immer nur glänzend und goldig. Und dennoch, auch die Kinder, mit denen man Sorgen hat. Es ist ein Vorrecht, sich um jemanden sorgen zu dürfen. Stell dir vor, es gibt keinen Menschen, um den du dich sorgen könntest. Da würde dir was fehlen. Da würdest du dir die Sorgen herbeiwünschen. Und das ist, was eine Mutter, was einen Vater ausmacht. Sie haben kleine Geschöpfe, die größer werden, irgendwann auch ein bisschen widerspenstig werden, dann ihre Stacheln ausfahren wie ein Kaktus, aber es sind doch unsere Geschöpfe, um die wir sorgen dürfen. Und dieses Glück darf die Ruth jetzt haben. Aber Gott denkt nicht nur daran, sondern Gott denkt auch an die Naomi. Und es wird hier gesagt, dass die Naomi den Kleinen an ihren Busen drückt, an ihre Brust drückt. Und merkt ihr, das ist wieder so ein Aspekt im Ruth-Buch, da sind so viele Kleinigkeiten, an die ich überhaupt nicht denken würde, die für Gott aber wichtig sind. Gott denkt nicht nur daran, eine Linie für den Messias zu machen und Heilsgeschichte zu schreiben, sondern Gott denkt auch daran, der Naomi ein Enkelchen auf den Schoß zu setzen. Einfach, dass sie sich freuen kann. Dass sie ein kleines Kind auf dem Schoß haben kann, von dem sie weiß, ich bin nicht verantwortlich dafür, aber ich darf es herzen. Und wenn es zu quengelig wird, na, dann sind ja Boas und Ruth. Den kann ich es wieder abgeben. Das sind so kleine Details, das ist ja nichts Weltbewegendes. Damit schreibt man keine Weltgeschichte, keine Heilsgeschichte. Aber Gott sind sie wichtig, weil du ihm wichtig bist. Mit deinen Nöten, die dir vielleicht so klein vorkommen, dass du sie ja gar niemandem sagst. Wir hatten, als wir in der Ukraine wohnten, unsere Kinder, die waren damals ganz klein, 2 und 4 Jahre alt, die Mädels, ein Puppenhaus. Ein Puppenhaus hätten sie gerne gehabt. Und da hat Moni gesagt, kommt, wir beten dafür. Und dann haben sie 2 oder 3 Jahre dafür gebetet. Und dann hat Gott das Gebet erhört. Das Puppenhaus haben wir jetzt noch, das zieht mit uns um. Wir trennen uns nicht davon. Erst wenn Enkelchen kommen, dann vielleicht. Vielleicht. Aber dieses Puppenhaus, das ist doch nichts Bewegendes, nichts Großes. Aber Gott hat dieses Puppenhaus geschenkt, nämlich genau so, wie die Kinder es wollten, wie sie es sich erträumt hatten. Und ich bin so dankbar, dass ich so einen Heiland haben darf, so einen Gott, dem die Kleinigkeiten nicht gleichgültig sind, der nicht nur groß denkt, so wie ein Feldherr große Ziele hat, sondern der sich in jeden von uns hineinversetzen kann. Naomi wird Oma und Naomi wird versorgt sein. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein. Auch wieder so ein schöner Ausdruck. Braucht man das unbedingt? Nein, nicht unbedingt. Aber es ist schön, wenn die Seele erquickt wird. Und deswegen kümmert Gott sich drum. Und ein Versorger deines Alters, Obed, der Dienende. Und damit kommen wir zu den letzten Versen. Der wahre Erlöser wird angekündigt. Wir haben es ja schon fast geahnt eben, durch den Begriff Obed. Da hat es ja schon geklingelt in unserem Hinterkopf. Obed, das heißt auch Knecht, Jesaja 53, der Knecht Gottes. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jetzt muss es doch um den Erlöser gehen in den letzten Versen dieses Buches und um ihn geht es. Und dies ist der Stammbaum des Perez. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahason, Nahason zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Der Obed, ein Hinweis darauf, dass einmal der wahre Knecht kommen wird. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihrer Missetaten wird er auf sich laden. Und nachdem hier so viel Erlösung geschehen ist, nachdem das Feld gekauft wurde, im Familienbesitz bleibt, nachdem jetzt ein Nachkomme erweckt wird, dem das Feld gehören wird, nachdem Naomi und Ruth von ihrer Not erlöst wurden, und jetzt wird gesagt, aber das ist alles, so kostbar wie es ist alles nur ein Vorschatten dessen, worauf wir warten. Eine Erlösung, die an Herrlichkeit das übertrifft, was wir an Herrlichkeiten jetzt gestern, heute schon gesehen haben, in diesem so schönen Buch Ruth. Es wird noch viel, 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 viel schöner. Die Erlösung Gottes. Und ich habe geschaut, der Reichtum der Erlösung im Alten Testament, wir schlagen die Bibelstellen nicht auf, ich erwähne sie nur. Was wird denn als Erlösung beschrieben? Die Erlösung aus Knechtschaft in Ägypten. Psalm 69, die Seele wird erlöst. Vom Tod sind wir erlöst, aus der Hand der Feinde erlöst, erlöst von allem Übel, die Gemeinde des Volkes Israel erlöst. Ich habe dich erlöst, erlöst von Sünden, nicht mit Geld, denn Geld kann nicht langen zur Erlösung. Die Erlösten Jahwes, erlöst aus Liebe und Erbarmen, mein Erlöser lebt. Jahwe, mein Feld und Erlöser. Das sind nur ein paar wenige Verse, um uns den Reichtum des Wortes Erlösung allein im Alten Testament schon zu zeigen. Und im Neuen Testament, da geht es ja genauso weiter, noch viel vielfältiger. Ich habe jetzt nur ein paar wenige Verse herausgegriffen. Der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Erlösung. Ich muss nicht mehr nutzlos sein, sondern ich darf nutzbar sein für Gott. Erlöst zu guten Werken. 1. Petrus 1, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Das konnte man sich im Alten Testament noch nicht vorstellen. Man dachte, was Kostbareres als das Blut eines Lammes gibt es nicht. Aber Gott hat gesagt, ja, für euch braucht es was Kostbareres. Für euch braucht es das Blut eines Menschen, der nie gesündigt hat. Und das wird uns im Neuen Testament gesagt. Dimensionen des Reichtums der Erlösung. Johannes 8, Jesus sprach zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, erlöst zur Freiheit der Kinder Gottes. Wahrlich, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, wirklich frei sein für immer. Das ist die Freiheit, das ist die Erlösung, die im Buch Ruth schon vorgeschattet wird. Jesus für uns, das bedeutet, die Gefängnistür ist geöffnet. Wir sind hinausgeführt worden in die Freiheit. Das haben wir erlebt am Tag unserer Bekehrung, am Tag der Wiedergeburt. Aber wir haben jahrelang vorher im Gefängnis gelebt. Und im Gefängnis, da gewöhnt man sich manche komische Eigenschaft an. Im Gefängnis hat man ein anderes Verhalten in der Freiheit. Und dann das Verhalten, der Lebensstil für die Freiheit, der muss eingeübt werden. Und das ist Christus in uns. Der hilft uns, diesen neuen Lebensstil einzuüben. Freiheit lernen und Gefängnismanieren abgewöhnen. Und in dem Prozess sind wir drinnen. Aber das gehört zu der Erlösung dazu. Erlösung ist nicht, jetzt einfach ist es geschehen, du hast gar nichts dazu machen können, sondern Erlösung bedeutet, und jetzt verwirklicht sie sich in meinem Alltagsleben. Und ich darf erleben, wie ich verändert werde. Wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unbewehrt seid. Immer wieder Christus in euch. meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Oder Kolosser 1, 27, den Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt schlagen wir die Brücke wieder zum Buch Ruth, bis hin zu Tamar. Und wir sehen, wie Gott einen Stammbaum baut, damit der Messias kommt. Und Christus ist gekommen in diese Welt. Und vor einigen Jahren ist Christus gekommen in dein Leben, in dein Herz. Und der Stammbaum Christi, der geht nach Matthäus 1 weiter. Und der geht bis nach Augsburg und bis in die Ortschaft, wo du lebst. Dorthin geht der geistliche Stammbaum Christi, denn Christus lebt in dir. Und das ist ganz was Schönes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und damit wollen wir das Buch Ruth zuschlagen und es in Erinnerung rufen. All das, was wir da gelesen haben, hat was mit mir zu tun. Der Messias, dem dort der Weg geebnet wurde, der ist nicht in der Krippe in Bethlehem geblieben. Er hat sich in meinem Herzen eine Krippe gemacht. Dieser Heiland.